Dieses Jahr werde ich 15 Bücher veröffentlichen. Dieses Jahr, das wird mein Buchjahr. Ich glaube, wenn wir diese Vorsätze hören, und das ist es leider auch, es sind gute Vorsätze, dann werden sich viele davon nicht bewahrheiten, wenn wir nicht jetzt schon anfangen, uns einen Plan zu machen und nicht nur ein grobes Ziel, eine grobe Idee zu setzen, eine grobe Vorstellung davon zu haben. Deswegen geht es heute darum, wie wir wirklich aus diesem Jahr unser Buchjahr machen, ohne es einfach nur zu sagen. Also erstmal das Thema, warum gute Vorsätze meist nicht funktionieren. Wir wissen ja, was gute Vorsätze sind. Wir wissen ja, dass das nicht lange hält. Auch wenn jetzt die Motivation noch da ist und gerade die Fitness- und Gesundheitsindustrie gerade abgeht wie sonst was. Und ja, ich bin selbst ein wandelndes Klischee. Ich habe mich noch am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Fitnessstudio angemeldet. Ich war allerdings auch schon vor dem Jahreswechsel zweimal da. Ich mache einen Veganuary mit, also der vegane Januar. Und ich mache einen trockenen Januar, auch weil das einfach sehr gesund ist. Immerhin zwei davon sind nur auf einen Monat konzentriert. Das hilft schon mal ein bisschen bei der Umsetzung. Aber es soll gar nicht so sehr um diese allgemeinen guten Vorsätze gehen, sondern es soll darum gehen, wie wir das Ganze auf unser Schreiben übertragen können, dass wir eben nicht am 17. Januar mitmachen, wenn der, ich weiß gar nicht, ob nationale oder internationale Tag, jedenfalls der Schmeiß deine guten Vorsätze über Bord-Tag ist. Da machen wir dieses Jahr nicht mit. Und das funktioniert, indem wir eben erstens jetzt schon ansetzen und nicht nur kurzfristig denken, sondern über das Jahr verteilt. Wir haben darüber im Right Choice Club auch einen großen Workshop gehalten. Ich werde dir auch nochmal den Link hier runterstellen, denn du hast die Möglichkeit, tatsächlich daran noch teilzunehmen und dir die Aufzeichnung anzugucken, das Workbook zu haben und dass du einfach mal direkt dein Jahr durchplanst. Deswegen gerne da mitmachen. Aber ich möchte ein bisschen darüber sprechen, auf welche Dinge du generell achten solltest, wenn du dein Jahr planst und wie du halt wirklich auch in diese wohlbekannte, also eine Form von Accountability. Mit Accountability ist übrigens nicht Rechenschaft gemeint und auch keine Rechenschaftspflicht, wie es eigentlich im wörtlichen Sinne übersetzt ist, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ich gebe regelmäßig Preis einer Gruppe von Menschen oder vielleicht auch bei Social Media oder im Newsletter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich mache es nicht nur von mir und für mich, sondern nach außen hin gebe ich an, das sind meine Ziele für das Jahr, das sind meine Ziele für den Monat, das ist meine To-Do für die Woche oder für den Tag, und dann geht es darum, auch wirklich dort nach einer bestimmten Zeit zu gucken, was habe ich erreicht, habe ich das erreicht. Und gleichzeitig, wenn man das in einer Accountability-Gruppe halt beispielsweise teilt, kann man natürlich gucken, wie machen das andere. Man hat gleichzeitig so dieses kleine Stimmchen, was auf der Schulter sitzt. Ah, da hat aber jemand schon wieder was abgehakt und ich muss das doch auch. Und es ist auch ein sehr schönes Gefühl übrigens, wenn man diese To-Dos abhaken kann und nicht nur auf dem Schmierzettel einmal durchstreicht, was die jemand sieht, oder wenn man einmal umblättert, ist das Blatt weg. Ja, wenn man den Tab schließt, ist auch dieser Bereich entfernt. Okay, gebe ich zu. Aber du hast natürlich gleichzeitig dieses Wissen darum, dass andere Menschen ebenfalls in dieser Gruppe sind, deine Liste sehen können, darauf reagieren können. Nun geht es natürlich darum, ist das überhaupt etwas für dich oder nicht? Accountability insofern kann dir helfen, wenn es dir einen positiven Druck gibt. Weil erstmal sortierst du deine Gedanken, du kannst sie priorisieren, du kannst sie kategorisieren, was übrigens schon generell selbst außerhalb von Accountability-Gruppen drei sehr gute Möglichkeiten sind, um deine Pläne tatsächlich auch umzusetzen. Also was meine ich damit? Also na klar, auflisten, das heißt einmal runterschreiben, was sind denn überhaupt meine Ziele? Und was sind danach die To-Dos, damit ich diese Ziele erreiche? Das Kategorisieren, habe ich vielleicht zum Beispiel verschiedene Buchprojekte? Geht es einmal ums Schreiben und ums Marketing? Also nach welchen Kategorien du dir das am besten umsetzen kannst? Und dann das Priorisieren. Das heißt also, welche Aufgabe ist jetzt am ehesten dran? Wo ist vielleicht die Deadline zuerst? Was muss ich vielleicht auch logisch zuerst machen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Newsletter aufsetze, dass ich vorher vielleicht eine Website habe, über die man darauf gehen kann. Muss man nicht haben, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Dennoch ist es natürlich schön, hier einfach mal reinzugehen und zu gucken, welchen Schritt, also muss ich denn machen, bevor ich weitergehen kann. Also nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen zum Beispiel. Und neben dem Priorisieren, was die Schritte angeht, ist natürlich auch die Wichtigkeit generell. Also ist es denn wirklich wichtig, dass ich jetzt zum dritten Mal meine Seite überarbeite, oder muss ich jetzt vielleicht gucken, dass ich auch wirklich mal darauf was mache? Oder hilft es mir, wenn ich jetzt 15 Content-Beiträge vorbereite, aber keins davon poste? Sowas ist tatsächlich bei mir immer ein bisschen so die Schwierigkeit, gebe ich ganz ehrlich zu. Denn man muss einfach gucken, dass man sich selbst so ein bisschen an Schlaffittchen packt. Dann geht es natürlich darum, wenn du dir diese Ziele gesetzt hast, mit welcher Strategie du sie erreichen möchtest. Wir haben ja gerade schon von den Schritten gesprochen und die Pläne, die man sich machen kann, die To-Dos, die man sich machen kann. Aber weißt du denn überhaupt, auf welche Art und Weise du das machen kannst? Denn wenn ich sage, dieses Jahr werde ich mein Buch veröffentlichen, dann ist mir schon bewusst, auf welche Art und Weise ich das machen möchte. Oder ich weiß, wo ich nachgucken kann, welche Möglichkeiten es gibt. Es geht darum zu recherchieren und auch hier einzuordnen und dran zu bleiben. Aber das Dritte ist, glaube ich, das, was uns oftmals das Genick bricht, und zwar das Thema Zeit. Zeitmanagement ist so eins der Dinge, eins der Wörter, die wir ziemlich häufig hören, die uns oftmals eben auch ein kleiner Dorn im Auge sind. Wir haben alle nicht viel Zeit. Ob du jetzt beispielsweise noch einen Hauptjob hast, ob du Kinder hast, ob du Familie hast, ob du Freunde hast oder ob du einfach tatsächlich Zeit für dich brauchst, um dich zu erholen, Zeit für dich brauchst, um wieder zu Kräften zu kommen. Das sind alles Dinge, die du mit einplanen musst, bevor du sagen kannst, ich fange jetzt einfach mal wild an, vor mich hinzuwirbeln. Denn das Ergebnis ist meist, dass du dann vielleicht nur die Hälfte schaffst, frustriert bist und abbrichst. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Denn wie man so schön sagt, der Unterschied zwischen jemand, der gescheitert ist und jemanden, der erfolgreich ist, ist eigentlich nur, dass eine Person davon aufgegeben hat und die andere dran geblieben ist. Egal, wie lange es dauert. Gerade gestern haben wir im Right Choice Club über dieses Thema gesprochen. Da gab es ein ganz tolles Thema oder einen ganz tollen Tipp von Ida, und den möchte ich gern einmal weitergeben. Und zwar geht es darum, sich Zeitlisten zu machen. Das heißt also, ähnlich wie man das am Anfang macht, auch wenn man zum Beispiel gesünder leben möchte oder abnehmen möchte, dass man zum Beispiel erstmal guckt, ja, was esse ich denn jetzt gerade? Wo sind denn die großen Kalorienfallen? Wo ist denn die Sache, die mir quasi immer das Genick wieder bricht? Ist es denn vielleicht zum Beispiel der Latte Macchiato, den du jeden Tag dreimal trinkst? Hanna! Aber einfach mal herauszufinden, ist es wirklich so viel Zeit, die wir für Aufgabe XY brauchen? Ist es wirklich so wenig, wie wir denken, weil uns das selbst einfach kurzweilig vorkommt, oder sitzen wir dann doch 3 Stunden dran? Deswegen erst einmal gucken und sich einen Plan machen, wie läuft mein Tag ab? Von wann bis wann stehe ich auf? Wann gehe ich zur Arbeit? Schaffe ich es vielleicht davor, Zeit einzuplanen? Habe ich vielleicht Kinder und schaffe es definitiv nicht, davor Zeit einzuplanen? Ab wann bin ich zu Hause? Was mache ich als Nächstes? Vielleicht auch, von wann bis wann esse ich? Auch solche Sachen sollten eingeplant werden. Ganz toll finde ich, wenn man auch sagt, dass man sich Sport und Spaziergänge oder sonstige Freizeiten auch mit einplant, beziehungsweise auch mit aufschreibt. Denn wir sind jetzt gerade nicht dabei, sein Leben extrem durchzutakten und durchzustrukturieren. Bin ich definitiv kein Freund von. Aber es geht darum, sich einmal bewusst zu machen, was mache ich denn wirklich? Wie viel Schreibzeit habe ich tatsächlich? Und wie viel Marketingzeit habe ich tatsächlich? Also wie viel Zeit habe ich am Tag und pro Woche, um sie in mein Marketing zu investieren? Gehen wir jetzt zum Beispiel einmal davon aus, du hast einen 8-Stunden-Job, du hast Kinder, das heißt, die Wochenenden sind auch nochmal wirklich turbulent. Wie viel Zeit kannst du tatsächlich dann für deinen Traum, für dein Ziel, für dein Autorinnenleben, selbst wenn du bereits schon schreibst, wie viel kannst du tatsächlich dort investieren? Und ist es dann möglich, dieses Jahr alles grund zu erneuern? Schiebe ich kurz weg, ich war ja gerade noch dabei, wie viel Zeit man hat. Wenn man jetzt hier bedenkt, zum Beispiel, dass man, ich sag mal, bis von 8 bis 16 Uhr arbeitet, die Kinder abholt, dann vielleicht was isst und dann ist schon 20 Uhr und man hat noch nichts geschafft. Aber wie sieht's dann aus so zwischen 20 und 21, 20 und 22 Uhr? Oder wenn du eben kein Abendmensch bist, kannst du dann morgen tatsächlich vielleicht früher abends ins Bett gehen und morgens dann ab 5 Uhr da sitzen und schon etwas machen? Kannst du dir eine Stunde am Tag Zeit dafür nehmen? Vielleicht an den Wochenenden, wenn die Kinder noch klein sind, zum Mittagsschlaf? Also einfach mal gucken, wo sind die Zeitfenster, die ich dafür habe? Und dann aber auch gucken, was du in dieser Zeit machst. Wo sind die Zeitfresser in dieser Zeit? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt rein ins Schreiben gehen, ist es, dass du nach jedem Absatz den Absatz nochmal durchliest und überarbeitest, was natürlich ein Zeitfresser ist. Oder fängst du dann an, umzudenken, erstmal anfangen zu schreiben, sich dann bewusst machen, ab wann du wirklich anfängst mit der Überarbeitung. auch ähnlich, da fehlt ein Wort, da fehlt ein Name, da fehlt ein Fakt. Ist es wirklich in dem Moment das Klügste zu sagen, ich fange sofort an zu recherchieren oder sich das auf eine Liste zu schreiben und später zu machen? Weil wenn du in dem Moment anfängst zu recherchieren, bist du erstmal raus, bist raus aus dem Text und versackst vielleicht im Internet, wie so oft der Fall ist. Und ähnlich ist es nämlich auch beim Marketing. Wenn du hier anfängst mit einer Sache, kann man sehr, sehr schnell ganz woanders landen. Nehmen wir klassisches Beispiel, ein Social Media Post. Ich wollte doch noch dafür ein Video machen. Jetzt muss ich aber dafür noch dies und jenes machen. Eine Vorlage. Ich wollte noch eine neue Vorlage designen. Ach so, diese Vorlage, die Farben, die gefallen mir eigentlich sehr gut. Eigentlich möchte ich meine Webseite nochmal umändern. Ach, die Webseite, dann fehlt mir doch, da könnte ich doch einen Blogartikel drüber machen. Ja, okay, der Blogartikel, den müsste ich dann auch mal mit dem neuen Bild dann als Artikelbild machen. Und schon hat man sehr viel drüber nachgedacht, irgendwo an vielen Dingen angefangen und nichts davon ist wirklich zu Ende geworden oder hat man wirklich zu Ende gebracht. Deswegen ist es so wichtig, hier umzudenken. Nächste Woche möchte ich einmal übrigens mal ganz kurz kleine Ankündigung. Nächste Woche werde ich mal darüber sprechen, welche Trends im Buchmarketing wir 2023 hatten und welche Trends sich 2024 absetzen. Aber mir war es wichtig, heute mal so ein bisschen wirklich über Planung und realistische Planung und Umsetzung vor allem zu sprechen. Deswegen nochmal das, was ich gerade nach hinten geschoben habe, hole ich mir jetzt zurück. Und zwar geht es hier nämlich um das Thema, wie viele Ziele solltest du dir im Jahr tatsächlich setzen, damit du sie erreichst. Weil wenn wir noch kein Buch veröffentlicht haben, zu sagen, dieses Jahr veröffentliche ich 10 Bücher, ist in den meisten Fällen nicht sonderlich realistisch. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Projekte, es gibt Menschen, die haben auch schon 10 Bücher in der Schublade. Und deswegen möchte ich übrigens zum Schluss auch noch was zum Thema Vergleichbarkeit sagen. Aber erstmal, wie viel ist denn realistisch für dich? Ich werde beispielsweise dieses Jahr ein Buch veröffentlichen. Das Buch habe ich bereits geschrieben, es ist überarbeitet, es war bei der TestleserIn. Das heißt, es wird vor allem lektoriert und mein Ziel ist es im Herbst lektoriert, Cover, Buchsatz, Korrektorat, das ganze Programm. Mein Ziel ist jedenfalls, es im Herbst zu veröffentlichen. Ich werde auch dieses Jahr anfangen, am nächsten Band zu schreiben, aber viel mehr werde ich für mein Autorinnenleben nicht tun, dadurch, dass ich eben voll selbstständig in diesem Bereich hier arbeite. Hi, übrigens macht mir das sehr viel Spaß. Wenn ich mir mehr jetzt vornehmen würde, und schon so ist es sehr ambitioniert für das, was ich momentan sonst drumherum laufen habe, würde es nicht funktionieren. Dann würde ich auf halber Strecke irgendwo meine Priorität, meinen Fokus verlieren. Und Fokus ist für mich tatsächlich keine leichte Angelegenheit. Deswegen ist es da wirklich wichtig, sich das genau aufzuschreiben. Was schaffe ich? Und da sind wir nämlich beim großen Thema Vergleichbarkeit. Wenn wir bei Social Media scrollen, wenn wir irgendwelche Newsletter abonnieren von Autorinnen, die wir toll finden, wenn wir Podcasts hören, wo Menschen drin sind, die erzählen, was sie schon alles veröffentlicht haben, was sie in einem Jahr geschafft haben, von einem Jahr, das Debüt wurde zum Bestseller. Übrigens, hier, was ambitionierte Ziele angeht, immer bedenken, wie viel man selbst beeinflussen kann. Aber auch das ist ein Thema für einen anderen Tag. Deswegen bitte darauf achten. Alles, was dir gut tut und dir ein gutes Beispiel gibt, nimm es hin, nimm es an, wachse daran, erfreue dich daran, freue dich für die Person, weil wir sind ja alles hier eine große Gemeinschaft. Das finde ich immer ganz toll an der Autorinnenbubble. Und genau da kann man auch sich freuen, wenn jemand so viel veröffentlichen kann. Denn selbst mehr als 10 Bücher liest eine Person, selbst wenn es im gleichen Genre ist. Das heißt also, diese Person wird nicht die LeserInnenschaft irgendwie dir streitig machen, wenn du es richtig anstellst. Es geht eher darum, die zweite Art und Weise, wie viel damit umgegangen wird. Und das, ich glaube, es gab sogar einen englischen Begriff, Comparinitis oder so ähnlich. Aber jedenfalls dieses Erstarren, dieses, das schaffe ich doch eh nicht. Also so gut werde ich nie, so toll mache ich das nie. Wie hat diese Person alles im Griff? Und wenn wir das alles so anfangen, dann fängt an, das Karussell loszudrehen. Dann ist der Kopf ist im Aufruhr, während wir nur noch still dastehen und uns fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Und in dem Moment ist es also wirklich die blödeste Art und Weise, wie man damit umgehen kann, die traurigste Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Denn damit hat niemand was gewonnen und erst recht nicht du und auch erst recht nicht deine potenziellen LeserInnen. Die Tatsache ist, es wird immer Menschen geben, die besser schreiben, die mehr veröffentlichen, die besseres Marketing machen, die eine wunderbare Präsenz haben und man steht dahinter und kommt da nicht ran, die mehr Erfolg haben. Also es gibt wirklich, wenn man möchte und sich hohe Ziele setzen möchte, ist das was ganz Tolles. Aber wenn man sich nur diese Person vor Augen führt, dann kann man daran verzweifeln. Ich weiß, ich hatte mal mit 8, glaube ich, alles, was irgendwie mal prägend für mich war, sage ich irgendwie mal mit 8, war es, dass ich sehr verzweifelt war. Es war meine große Weltschmerzzeit, so hatten wir das zu Hause immer genannt, dass ich einfach wirklich nicht wusste, was ich noch machen soll. Ich habe Klavier gespielt und ich wusste, das kann jemand besser. Auch das kann jemand besser. Jede Idee wurde schon gedacht, jedes Buch wurde schon geschrieben, jeder Text wurde schon gemacht. Also alles, was gemacht wird, ich kann es ja nicht erreichen. Es wird nie der Punkt kommen, dass ich besser bin in etwas als alle anderen. Wird nicht passieren. Und da hat einem so ein bisschen das Internet geholfen, gleichzeitig zu merken, man ist auch nie alleine mit dem, was man macht. Aber gleichzeitig, es wird immer jemanden geben, der besser ist. Und das war sehr hart. Und das ist auch heute noch hart. Also es ist jetzt nicht so von wegen, ich habe schon mit 8 kapiert, kapiere es auch. Nein, es ist einfach ein Prozess, wo man sich immer wieder dem bewusst machen kann. Aber auch einfach etwas, wo man so zu sich kommen sollte, mal drüber nachdenkt, ja, ist es überhaupt mein Ziel? Und was müsste ich dafür aufgeben, es zu werden, um es zu machen? Wie zum Beispiel, wenn es darum geht, jetzt Thema Klavierspielen. Wenn ich besser werden möchte als jeder andere, dann erstens früh anfangen, zweitens üben und dranbleiben und immer weitermachen und immer weitermachen. Teilweise sich selbst kasteien, der große Fokus, die große Priorität im Leben auf eine Sache setzen. Sei es Klavierspielen und sei es aber auch Buchschreiben. Ich habe fast den falschen Finger gezeigt. Und sei es Buchschreiben. Wenn es dein Hauptfokus ist und du nichts anderes mehr machst als schreiben, 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 das ist, glaube ich, ein Szenario, wo man keine Kinder hat, weil dann kann man gar nicht mehr eine Sache so sehr in den Fokus stellen, wenn man halt für andere Menschen verantwortlich ist und das auch übrigens in einer Partnerschaft, auch wenn man Eltern hat, die man vielleicht pflegt, auch wenn man andere Sachen hat, die äußeren Umstände hat, dann kann man gar nicht so sehr etwas so sehr in den Fokus nehmen, dass man darin sich perfektioniert. Und was heißt das überhaupt? Aber wir können natürlich gucken, inwiefern wir es zur Priorität gegenüber anderen Dingen in unserem Leben machen können. Zum Beispiel abends Fernsehen. Zum Beispiel, wie viel Zeit man jetzt einfach nur auf Social Media verscrollt, ohne es bewusst zu nutzen. Aber wie gesagt, es geht darum zu gucken, was kann uns ein positives Beispiel geben, welche Beispiele treten uns ein bisschen in den Hintern, stacheln uns ein bisschen an, bringen uns dazu, besser zu sein, als wir es bisher waren. Nicht besser als alle anderen, sondern einfach uns zu verbessern, an uns zu arbeiten, an unserem Marketing zu arbeiten, an unserem Schreiben zu arbeiten, unserem Handwerk, unserem Auftritt. Dann ist es ein gutes Beispiel. Dann guck dir diese Inhalte bewusst an und guck dir an, wie du genau diesen Weg gehen kannst. Aber geh auch die Schritte. Also, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen, dass es bei die Vorsätze halt nicht nur Vorsätze bleiben, wenn du dir eben konkrete Ziele setzt, wenn du anfängst, die Schritte zu gehen, wenn du weißt, wie viel Zeit du hast, diese Schritte zu gehen und auch weißt, dass es einfach unterschiedliche Lebensrealitäten gibt. Manche Menschen schreiben 7000 Wörter am Tag, andere 700, andere 7. Und alle sind auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen AutorInnenleben, zu ihrer persönlichen AutorInnenkarriere. Und das heißt nicht, dass nicht die Person, die 7 Wörter am Tag schreibt, vielleicht sogar nachher die erfolgreichste von allen dreien ist, weil sie halt anders geplant hat, andere Sachen gemacht hat, nachhaltig denkt oder vielleicht auch viel Zeit für Marketing benutzt. Also es ist nicht gesagt, dass dein Lebensentwurf für deine Autorinnenkarriere nicht funktioniert, nur weil sie anders ist. Also deswegen immer gucken, dass du dich vergleichst, wenn es dir gut tut, aber auch abschaltest, wenn es dir nicht gut tut und deinen Weg gehst. Ich hoffe, dass es heute diese Rambling-Folge dir weitergeholfen hat. Aber ich hoffe einfach, dass dir die Folge hilft, dass wir am 17. Januar eben nicht sagen, wirf deine guten Vorsätze über Bord, sondern dass wir am 17. Januar genau wissen, das ist mein Plan fürs Jahr und das muss ich machen, um meine Dinge zu erreichen. Und genau mit diesen Worten möchte ich dich heute jetzt aus dieser Folge entlassen. Wir hören uns nächste Woche. Da werde ich, wie gesagt, über die 2023er Erfolgsstrategien, nennen wir sie so, sprechen. Also was hat 23 funktioniert, aber was wird 24 funktionieren, was bleibt? Und deswegen, wir sehen und hören uns.